ich glaube, dass dann, wenn man auch noch die Agentur mit ins Boot kriegt, vieles möglich wäre, das passender zu gestalten für die Menschen mit FASD.
Willkommen zu Chaos im Kopf, dein FASD-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Wermenkhausen. Hier gibt es Geschichten von Menschen mit FASD und deren Angehörigen und Informationen, die nützen, um gelassener mit FASD zu leben. Den Interviewgast dieser Episode hatte ich schon einmal in der Episode C23 zu Gast. Wir haben darüber gesprochen, wie Menschen mit FASD, also fetalen Alkoholspektrumstörungen, in Arbeit und Beruf kommen. Mein Gast arbeitet für den Landschaftsverband Rheinland. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist, Menschen mit Behinderung, die sonst durch das soziale Netz fallen, in Maßnahmen, zum Beispiel Wohngruppen, unterzubringen. Im Bereich Ausbildung und Arbeit kennt er sich besonders mit Werkstätten für behinderte Menschen aus. Ich begrüße Andreas Trümper.
Hallo Wolfgang.
Hallo. Blende jetzt zum Anfang mal einen kurzen Ausschnitt aus unserer letzten Podcast-Folge ein, wo auch deutlich wird, dass wir da schon das Thema Übergänge gestreift haben.
Das, was die Werkstätten im Positiven immer schon unterschieden hat von einem normalen Betrieb, ist, dass sie ja den Menschen mit Behinderung bei sich aufnehmen und für den eine Arbeit suchen. Und nicht zwingend, also ein anderer Betrieb sucht jemanden, der sucht den Schlosser, der sucht den Schreiner. Die Werkstatt bekommt einen Menschen zur Aufnahme vermittelt durch die Arbeitsagentur und dann wird mit diesen Menschen, für diesen Menschen der passende Arbeitsplatz gesucht. Soweit, so gut auch. Die Schwierigkeit entsteht tatsächlich, dass nicht immer die Tätigkeiten auch tatsächlich vorhanden sind oder auch gesehen werden, die den Fähigkeiten entsprechen. Das heißt also, gerade auch in der Werkstatt, wenn es dann auch noch einen gewissen Produktionsdruck gibt, dann müssen halt diese Arbeiten dort gemacht werden. Ob die den Stärken entsprechen oder nicht, spielt da nur bedingt eine Rolle. Der Auftrag der Werkstatt ist da aber ganz eindeutig. Und ich kenne auch viele Werkstätten, die da wirklich sehr, sehr gut drin sind, diese Fähigkeiten zu entdecken, herauszukitzeln, weiterzuentwickeln und genau dort anzusetzen. Also das steht und fällt tatsächlich mit der jeweiligen Einrichtung.
So, wir können daraus mitnehmen, dass es besonders auf Stärken und Fähigkeiten ankommt. Also darauf zu achten, ist keine schlechte Idee. Wir hatten in der Episode auch vereinbart, dass wir das Thema nochmal aufgreifen und speziell auf die Übergänge gucken. Andreas, wir hatten uns in dem letzten Interview auch schon ja mehr mit dem Werkstättenbereich, also Werkstätten für behinderte Menschen, befasst. Und da hatten wir auch schon mal so das Stichwort 27 Monate Berufsausbildung. Kannst du da noch mal was zu sagen?
Ja, gerne. Also ich habe es in den Werkstätten oft erlebt, dass sogar schon vor der Aufnahme in die Werkstatt über die Schulen Kontakte angebahnt wurden und auch vielfach Praktika durchgeführt wurden. Ja, das heißt also, noch vor einer offiziellen Maßnahme fand quasi das Schulpraktikum in der WFBM statt, bisweilen auch in Teilzeitform, zu sagen einmal in der Woche, einen Tag in der Werkstatt. Da gab es sehr, sehr individuelle Möglichkeiten, die natürlich gerade den Teilnehmern dort sehr entgegenkommen. Und dann haben wir tatsächlich, du hast es gerade gesagt, den Berufsbildungsbereich. Allerdings beginnt die Maßnahme in der Werkstatt mit 3 Monaten Eingangsverfahren. Und dieses Eingangsverfahren hat nochmal die konkrete Aufgabe zu schauen, ist wirklich die Werkstatt das geeignete Instrument für diesen Menschen. Das heißt, da wird nochmal sehr analytisch geschaut, welche Möglichkeiten hat der Mensch, aber vor allen Dingen auch welche Wünsche, welche Vorstellungen hat er selbst von seiner Tätigkeit. Und ich sag mal, größere Abweichung kann man an der Stelle dann auch nochmal miteinander kommunizieren und sagen, nee, das ist es vielleicht doch nicht oder wir müssen was anderes machen. Und im zweiten Schritt werden dann auch die Inhalte des Berufsbildungsbereichs, sprich der dann folgenden Maßnahme, festgelegt in einem sogenannten Eingliederungsplan.
Mhm. Nun ist es ja wahrscheinlich sogar häufig so, dass bei Menschen oder bei Jugendlichen, jungen Erwachsenen mit FASD in der Regel erstmal nicht an Werkstätten gedacht wird. Das hat ja zur Folge, dass sie erstmal in andere Maßnahmen rutschen und vielleicht auch scheitern, bis sie da landen.
Definitiv. Also wir haben einmal das Problem, dass das ist eine Frage des Alters. Werkstätten nehmen in der Regel, so zumindest in Nordrhein-Westfalen, erst mit dem 18. Lebensjahr beziehungsweise dem Beenden der Schulpflicht auf. So, das heißt, da können schon Lücken entstanden sein, wenn jemand mit 16 aus der Schule entlassen wurde und vielleicht tatsächlich in anderen Maßnahmen zwischengeparkt. Es gibt Bundesländer, die auch Berufsschule neben der Werkstatt anbieten, aber das ist überhaupt nicht flächendeckend so. Dazu kommt dann immer die Schwierigkeit, dass Werkstätten nach wie vor mit FASD wenig anfangen können. Ähnlich wie die Arbeitsagenturen und die Reha-Berater dort vor Ort. Und wir haben natürlich in vielen Fällen auch gar keine entsprechenden Diagnosen, die es dann ein Stück leichter machen würden, diesen Übergang zu gestalten. Und insofern ist es vielfach, gerade auch durch die ja oft hohe verbale Kompetenz der jungen Menschen, kommt es zu einer Überforderung, Überschätzung, dass man denkt, ja, der kann ja nicht in eine WFBM, sondern der muss mindestens eine Ausbildung, vielleicht kann der auch komplett ohne Hilfen irgendwo auf dem Arbeitsmarkt eine Ausbildung beginnen und da beginnt dann oft das Scheitern.
Mhm. Neben dem Werkstattbereich gibt es ja noch verschiedene andere Optionen für in die Berufsausbildung oder in den Beruf reinzukommen, Hilfen und Maßnahmen für Menschen mit Behinderung oder Menschen mit FASD. Ein Bereich ist noch das Berufsbildungswerk, was du ja aus vergangenen Tätigkeiten auch näher und von innen kennst. Und wie würdest du denn da den Unterschied zu Werkstätten mit Behinderten beschreiben?
Ja, also zunächst mal, die Werkstätten für behinderte Menschen sind tatsächlich das unterste Element in der Kette der Maßnahmen zur beruflichen Rehabilitation. Darunter gibt es nichts. Das Berufsbildungswerk wäre tatsächlich die nächsthöhere Stufe. Wir kommen gleich nochmal zu so ein paar Zwischendingen, die es jetzt neu gibt. Aber eigentlich ist das Berufsbildungswerk dann die nächste Stufe, wo sowohl qualifizierte Ausbildungen oder Ausbildungsabschlüsse erworben werden können, als auch praktische Qualifizierungen, die dann für eine Vermittlung auf dem ersten Arbeitsmarkt ausreichen. Und ebenso auch die abgestuften sogenannten Behinderten, so hieß das früher, Behinderten- oder theoriereduzierten Ausbildungen im Rahmen des Berufsbildungswerkes, die dann halt nicht mit einem Gesellentitel enden, sondern mit einem, jetzt hake ich gerade.
Fachpraktiker, meinst du das?
Ja. Genau, der Begriff, den suchte ich, den Begriff des Fachpraktikers für bestimmte Tätigkeitsfelder. Der ist noch relativ neu, dieser Begriff. Früher waren es dann halt die sogenannten Helfer in diesem Beruf.
Also ich kenne das auch so ein bisschen besser in diesem Bereich im Berufsbildungswerk, weil unser Sohn Michael auch in einem Berufsbildungswerk gerade eine Ausbildung macht. Das nennt sich bei ihm jetzt nicht Fachpraktiker, das ist im Orthopädie-Schuhtechnik-Bereich, aber das ist eben auch das, was du eben beschrieben hast, dass das ja deutliche Theoriereduzierung hat, weil auch bei ihm ist das sprachlich, ist der ziemlich fit und dann aber, wenn es ans Verschriftlichen geht, dann entstehen da eben die Lücken und da könnte er in einer normalen Berufsausbildung gar nicht mithalten. Und wenn wir dann nochmal so ein bisschen so bei dem Berufsbildungswerk darauf gucken, wie denn so dieser Übergang da rein zu gestalten ist. Also hätte ich eigentlich einen Wunsch an Berufsbildungswerke. Ich weiß jetzt nicht, wie das in anderen Berufsbildungswerken gemacht wird, aber wir haben die Erfahrung, dass unser Michael da erstmal ein Berufsorientierungsjahr gemacht hat und in verschiedenste Gewerke auch reinschnuppern konnte. Und das ist auch gut so. War aber in dieser Frequenz, wie er dann in immer wieder gewechselt hatte, die Tätigkeiten und die Ausbilder und die Bezugspersonen und so weiter, ungeheuer anstrengend, weil einfach ja Veränderungen und veränderte Situationen für viele Menschen mit FSD einfach sehr, sehr anstrengend und sehr aufreibend sind. So, ne? Und dann kam er in die Berufsausbildung und wieder war er mit völlig anderen Ausbildern und Betreuern konfrontiert. So, ne? Also da würde ich mir sehr viel mehr Kontinuität einfach wünschen, so wie du das eben erzählt hast, dass manche auch schon, bevor sie überhaupt in die Maßnahme reinkommen, da schon mal Praktika machen und die Ausbilder kennenlernen können und so weiter.
Ja, wir haben ja in den, anders als in den Werkstätten, wo wir eine Ortsnähe in der Regel haben, haben wir natürlich in den Berufsbildungswerken, ich glaube, es gibt 52 in ganz Deutschland, die sind entsprechend verteilt. Und so die Möglichkeit von Hospitation, Praktikum etc. ist dort, ich will nicht sagen nicht gegeben, aber deutlich schwieriger oder deutlich eingeschränkter gegeben. Das zweite Problem, was ich sehe, ist tatsächlich, dass desto höher der Anspruch, also Werkstatt ist ja noch relativ niedrig, aber selbst da gibt es ein Fachkonzept der Arbeitsagentur, was zahlreiche Forderungen stellt, was denn alles in dieser Zeit passieren muss. Im Berufsbildungswerk, du hast gerade die berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen angesprochen und diese Erprobungsphasen. Und selbst da gibt es durch die Arbeitsagentur sehr, sehr enge Vorgaben, was dort zu passieren hat. Ja. Das ist überhaupt nicht FASD-kompatibel. Das muss man ganz klar sagen. Das ist ganz weit davon weg. Aber auch die Arbeitsagentur kennt FASD eigentlich nicht. Es taucht immer mal wieder vereinzelt auf und es wird sicherlich auch Reha-Berater geben, die sich damit auskennen und sich damit intensiver befasst haben. Aber in der Regel schießen die wirklich komplett daneben, weil sie die sprachlichen Kompetenzen des Ratsuchenden, so heißt er ja bei der Agentur, dann überbewerten und sagen, nee, also der kann dies, der kann das. Und dementsprechend erwartet man halt auch diese schnellen Wechsel. Ja. Innerhalb des Systems dann auch, du hast den Übergang von den Maßnahmen vorab in die Ausbildung beschrieben, ist es natürlich auch in der Organisation der Einrichtungen dann in der Regel so, dass die Personen dort wechseln. Der vorberufliche Bildungsbereich hat ein ganz anderes Mitarbeiterprofil, ja, genau, als dann die Ausbildungsbereiche selbst. Es könnte oder es sollte eigentlich eine gute Kontinuität geben, weil das ist das, was die Berufsbildungswerke auszeichnet. Das ist nämlich der Teil Internatsbetreuung. Mhm. In der Regel gehört zu einem Berufsbildungswerk aufgrund auch der räumlichen Ferne ein Internat und dort bleiben dann im guten Fall die Sozialpädagogen, Erzieher, die in dem Internat arbeiten, auch über die gesamte Zeit Ansprechpartner für die jungen Menschen und können dann natürlich auch vermitteln. Weil selbst wenn diese Einrichtungen für die Teilnehmer oft recht unüberschaubar wirken, so kennen sich natürlich die Mitarbeiter in den Einrichtungen untereinander ganz gut und da sind dann auch relativ kurze Wege möglich. Also in der Idee und zum Teil auch in der Praxis funktioniert das sehr, sehr gut.
Ja, es scheitert ein bisschen mit der personellen Besetzung, würde ich sagen. Also da ist zumindest unsere Erfahrung, dass da nicht so viel Aufmerksamkeit übrig bleibt für den Einzelnen.
Genau, aber es spielt einfach auch noch mal rein, dass den Mitarbeitenden dort vor Ort gar nicht bewusst ist, dass dieser junge Mensch, der da doch so selbstständig wirkt, diese Einschränkung hat.
Neben Berufsbildungswerk und Werkstätten für Behinderte gibt es noch die sogenannte kooperative Ausbildung, auch für Menschen mit Behinderungen oder mit Defiziten im Lernen. Das kennen wir auch durch unsere Tochter, Friederike. Die macht das halt hier in Münster auch bei einer Einrichtung. Und das ist so, dass ein Bildungsträger eben den Arbeitsvertrag macht und kooperiert mit einer Ausbildungsstätte und der Berufsschule und so weiter. Da werden dann Kooperationsverträge eingegangen. Und der größte Unterschied dann zum Berufsbildungswerk ist eben, dass es da eben dann keine Internatsunterbringung gibt, sondern dass es eben vor Ort. Da haben wir uns das überhaupt zu finden. Also vor allem meine Frau, die Finger wund telefoniert. Unsere Tochter macht da jetzt Fachpraktikerin für personenbezogenen Service. Das ist was der Hauswirtschaft angegliedert ist. Und auch die Landwirtschaftskammer ist für Hauswirtschaft traditionell zuständig. Und da gab es auch nicht viele Erkenntnisse über Einrichtungen, wo man das wirklich machen kann. So, kannst du da noch ein bisschen was zu sagen? Bist du da auch manchmal mit? Ja. Hast du da manchmal mit,
genau,
zu tun?
Genau, also das. Ja, also zum einen, das ist tatsächlich auch die nächste Stufe. Wenn wir gerade gesagt haben, Werkstatt für behinderte Menschen als unterste Stufe, dann das Berufsbildungswerk und dann kommen tatsächlich diese Ausbildungen, kooperativen Ausbildungen bei Jugendberufshilfeträgern, die es für Menschen mit Behinderung, aber auch für Menschen ohne Behinderung tatsächlich gibt, unterstützte Ausbildungen. Und die sind tatsächlich relativ weit verbreitet. Also anders, als du das gerade annimmst, aber man findet sie nicht so ohne weiteres. Das heißt, die Arbeitsagenturen haben an jedem Ort mehrere Anbieter für Maßnahmen dieser Art. Die haben unterschiedlichste Namen. Das sind keine Einrichtungen, nicht wie ein Berufsbildungswerk, sondern teilweise relativ kleine Träger, im schlimmsten Fall, ich sag's mal bewusst auch so, die mit einem Bauwagen da stehen und sich mal auf eine Maßnahme beworben haben. Das sind alles ausgeschriebene Maßnahmen der Agentur für Arbeit. Die müssen die also immer wieder neu vergeben. Und ich kenne zum Beispiel jetzt im Münsterland, gibt es oder gab es, ich kann es gar nicht beschwören, das Havixbecker Modell. Mhm. Das ist irgendwann in den 80er Jahren, wenn ich das so richtig zeitlich verorte, entstanden und machte ganz viele dieser Ausbildungen. Der Internationale Bund ist ein ganz bekannter Träger in diesem Bereich. Die christlichen Jugenddörfer machen dort Ausbildungen. Also es gibt relativ viele Träger, man muss sie aber zunächst mal finden und wissen, wonach sucht man eigentlich. Das ist so ein Stück schwieriger als bei den Berufsbildungswerken.
Ja, vielleicht liegt es auch dann in unserem Fall daran, dass Fachpraktikerin für personenbezogenen Service eine relativ unbekannte Berufsausbildung ist.
Genau, das ist relativ neu auch tatsächlich. Ja. Ich würde sagen, noch keine 5 Jahre alt. Aber gerade weil man festgestellt hat, im Seniorenbereich, aber auch im Bereich der Arbeit mit Kindern, im Bereich der Behindertenhilfe manchmal, wobei ich das oft problematisch finde, aber es gibt dort Menschen, die haben dort sehr hohe Kompetenzen und haben auch den Wunsch, in diesem Bereich tätig zu sein. Und insofern ist das eine, aus meiner Sicht, eine ganz guter Lückenschluss, der da gefunden wurde.
Ja, genau.
Während die klassischen Hauswirtschaftshelfer eher weniger benötigt werden auf dem Markt, sind es aber Menschen, die, ich sag mal, vielseitig unterstützende Leistungen für Menschen erbringen können, durchaus da gefragter. Und ich kenne jetzt keine Vermittlungsquoten, aber ich weiß, dass das wirklich, ich sag mal, auch eine boomende Maßnahme als solche ist.
Ja, das ist ja im Grunde genommen sowas wie eine kleine Pflegeausbildung.
Ja, und gerade es geht ja auch darum, das, was in den professionellen Einrichtungen der Pflege etc. nicht stattfindet, nämlich das Menschliche, wo einfach gar keine Zeit mehr ist, weil ein Mitarbeiter 70, 80 Menschen zu betreuen hat, dann ist natürlich gerade da die Möglichkeit für Gespräche, für kleine Einkäufe und ähnliche Dinge gegeben, die sonst komplett auf der Strecke bleiben würden. Also wie gesagt, von der Idee her ein sehr gutes Konzept im Kindergarten, Geschichten vorlesen oder beim Tisch eindecken helfen und solche Dinge. Also Einsatzfelder gibt es da zahlreich, nicht unbedingt immer gut refinanziert dann auch, weil es ja auch wieder aus dem Gesamtbudget herausgeschnitten werden muss.
Jetzt in der kooperativen Ausbildung, weil da jetzt der Träger und die Ausbildungsstätte und die Berufsschule mit zusammenarbeiten müssten, würde ich da jetzt aber auch wieder Abstriche machen. Das heißt zwar kooperative Ausbildung, aber die Kooperation fällt dann doch noch recht schwer, sagen wir mal so. Also allein einen Stundenplan zu machen, der irgendwie funktioniert für jemanden mit FAS.
Auch dort wieder das gleiche Problem, dass FAS vielfach nicht bekannt ist. Eine gute Bekannte von mir arbeitet bei einem Jugendberufshilfeträger beim COD und mit der hatte ich letztens telefoniert. Sie kannte das Krankheitsbild überhaupt nicht, hatte dann aber sofort, als ich geschildert habe, ganz viele Anknüpfungspunkte. Das heißt, auch dort sind wir immer noch im Bereich Aufklärung zunächst mal unterwegs. Und ich glaube, dass dann, wenn man auch noch die Agentur mit ins Boot kriegt, dann doch vieles möglich wäre, das passender zu gestalten für die Menschen mit FASD. Aber da stehen wir noch flächendeckend am Anfang.
Eben haben wir noch im Vorgespräch festgestellt, dass es da jetzt auch noch gerade eine Veränderung gibt, dass diese Bildungsmaßnahmen dann noch auf andere Leistungsanbieter ausgeweitet werden. Was ist das für eine Gesetzesinitiative?
Also da geht es tatsächlich konkret um eine Alternative zur WFBM. Also die anderen Maßnahmen, was du gerade beschrieben hast, kooperative Ausbildung, Berufsbildungswerk ist schwierig, auch die haben ein Monopol bisher, aber die anderen Anbieter, wie ich gerade sagte, Internationaler Bund etc., da die Maßnahmen ausgeschrieben werden, gibt es den Wettbewerb schon. Im Bereich der Werkstätten gab es den über Jahrzehnte nicht und seit 2018 durch das BTHG gibt es den Paragraph 60 im SGB 9, der andere Leistungsanbieter explizit mit reingenommen hatten, weil früher musste eine Werkstatt mindestens 120 Plätze haben. Heute können auch andere Träger, im Grunde auch Initiativen und ähnliche, sich zusammenschließen und sagen, wir machen ein Angebot vergleichbar einer Werkstatt, aber ohne Werkstatt sein zu müssen. Es gibt bestimmte Eckpunkte, die sie erfüllen müssen, die aus der Werkstättenverordnung resultieren, aber auch viele Dinge nicht. Und sie können sich auch beschränken auf einen bestimmten Personenkreis. Die Werkstatt hat eine Aufnahmepflicht, die muss jeden Menschen, der einen Anspruch auf einen Werkstattplatz hatte, aufnehmen. Dieser andere Leistungsanbieter könnte sagen, nee, ich mache ganz speziell ein Angebot für Menschen mit FASD. Also durchaus auch nochmal vielleicht der ein oder andere Hörer, der dann eine Idee hat, in dem Bereich auch tätig zu werden. Das kann sein nur für den Berufsbildungsbereich, das kann sein nur für den Arbeitsbereich, kann aber auch für beide Bereiche der Werkstatt gelten. Wie gesagt, es gibt eine Rahmenbedingung, die stehen auch im Gesetz, die erfüllt sein müssen, aber der Gestaltungsspielraum dieser Träger ist erheblich größer, als das für einen Werkstattträger der Fall ist. Ja, also insofern eine gute Alternative, gerade weil es diese Kritik gab, die Werkstätten haben Monopolstatus in Deutschland, dann 2018 vorher schon mit ein paar Modellprojekten umgesetzt wurde.
Ja, habe ich das richtig verstanden, dass das aus dem Teilhabegesetz auch kommt?
Genau, das BTHG ist ja das Bundesteilhabegesetz, ist eigentlich ja nur ein Artikelgesetz, was andere Gesetze verändert. Aber genau in diesem Gesetz steht es drin und in dem ersten Umsetzungsschritt 2018 war unter anderem dieser Paragraph 60 andere Leistungsanbieter. Da gehört auch nochmal das Budget für Arbeit mit rein. Das ist im gleichen Atemzug eingeführt worden.
Noch Zukunftsmusik dann, aber.
Ja, es gibt Träger tatsächlich, aber ich habe jetzt noch nie gehört von jemandem, der tatsächlich für FASD konkrete Angebote macht.
Kannst du zu dem Budget für Arbeit noch ein bisschen mehr sagen? Weil ich dachte bisher, dass das eher dann tatsächlich für den Arbeitsmarkt ja eine Unterstützung ist, eine Hilfe für behinderte Menschen. Oder ist das auch für die Ausbildung?
Es gibt sowohl als auch. Also es gab zunächst nur das Budget für Arbeit. In Paragraph 61 SGB 9 ist das zu finden. Und das ist, wie soll ich das beschreiben? Also die Werkstatt bekommt ja relativ viel Geld, ist immer relativ, aber bekommt relativ viel Geld dafür, dass sie die Menschen dort in der Werkstatt begleitet. Und selbst bei den sogenannten ausgelagerten Arbeitsplätzen, die es in Werkstätten gibt, bekommt die Werkstatt weiter dieses Geld. Und der Teilnehmer bekommt weiter seinen Werkstattlohn. Das kann durchaus lukrativ sein, muss es aber nicht. Es gibt aber Menschen, die sagen, ich will überhaupt nicht in eine WFBM. Ja. Und ich habe jemanden, der würde mich einstellen. Und wie gesagt, es gab immer schon Modellprojekte oder auch Finanzierung, auch durch die Integrationsämter, die teilweise 70-80% des Lohns übernommen haben. Wir bewegen uns da natürlich nicht in hohen Lohnbereichen, aber doch zumindest alles außerhalb oder oberhalb des Mindestlohns. Und dort übernimmt dann tatsächlich der Träger, ich gucke gerade, hier steht es im Gesetz, 75%, bis zu 75% des Lohnes. Das heißt, die würden von außen kommen und der Arbeitgeber, der Betrieb, der jemanden einstellt, muss nur, in Anführungszeichen, 25% aus der eigenen Tasche bezahlen für diese Arbeitskraft.
So, dass das auch im besten Sinne ja auch dann Kontinuität fördert. Also ich habe da gerade zum Beispiel von einem jungen Mann im Hinterkopf, der bei einer inklusiven Gartenbaufirma erstmal ein Praktikum gemacht hat. Und da irgendwie wohl so gut ankam, also und selber so eine Begeisterung hatte, dass er eben dann auch, ich nehme mal an, auch über dieses Budget für Arbeit da eingestellt wurde. Und dann braucht man da gar keinen neuen Anbieter suchen, der das dann auch machen darf. Aber dann konnten die ihn so übernehmen und dann eine entsprechende Kontinuität bieten.
Genau, der große Vorteil ist, dass früher diese Förderung oft befristet waren und auch oft degressiv angelegt waren. Das heißt, von 75 ging es dann auf 60, auf 50 und das war dann für viele Arbeitgeber nicht attraktiv an dieser Stelle. Vor allen Dingen, wenn das Ziel immer war, irgendwann muss der Arbeitgeber doch 100% oder 80% selber zahlen. Hier haben wir ein Bundesgesetz, eine bundesgesetzliche Regelung, die Möglichkeit bietet, das wirklich, wie du gerade sagst, langfristig sicherzustellen und tatsächlich für Menschen, gerade für jüngere Menschen, eine gute Alternative zur WFBM darzustellen.
Dann ist mir noch ein Stichwort aufgefallen, unterstützte Beschäftigung. Was ist da nun der Unterschied?
Unterstützte Beschäftigung muss man immer zweigleisig betrachten. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan der unterstützten Beschäftigung, des sogenannten Konzeptes aus dem Englischen Supported Employment, das genau diesen Ansatz eigentlich bietet. Optimal für Menschen mit FASD wäre, weil es eine individuelle Begleitung auf den Arbeitsmarkt vorsieht. Das heißt, der Mensch wird intensiv kennengelernt und begleitet. Der bekannteste Anbieter, den ich kenne, ist die Hamburger Arbeitsassistenz. Die macht das seit über 30 Jahren mit Menschen, die sonst überwiegend in die WFBM eingegliedert worden wären, denen Arbeitsplätze auf dem ersten Arbeitsmarkt zu suchen und die notfalls auch passend zu machen. Weil oft sind es ja nur Teilbereiche einer Tätigkeit oder einer Stelle, die ausgefüllt werden können, aber die werden dort passend gemacht. Insofern unterstützte Beschäftigung, wenn es dort Anbieter gibt, die nach diesem Konzept arbeiten, oft sind das auch die Werkstätten selbst, absolut empfehlenswert. Ganz große Vorsicht, sage ich jetzt mal, die Arbeitsagentur hat 2008 diesen Begriff, ich sag's mal, geklaut, zweckentfremdet und eine eigene Maßnahme entwickelt, die auch im SGB 9 als Maßnahme zu finden ist, nämlich die unterstützte Beschäftigung als Maßnahme. Und da wird genau alles von der Idee, das gleiche Konzept, also Training on the Job, jemanden für einen Arbeitsplatz fit machen und ihn dort zu begleiten. Allerdings durch die typische Bürokratie der Arbeitsagentur ist diese Maßnahme grundsätzlich nicht sehr erfolgreich. Sie ist auch eine ausgeschriebene Maßnahme. Quantitativ spielt sie nach wie vor keine große Rolle. Und sie ist, glaube ich, gerade für Menschen mit FASD in den Zeittaktungen, die dort vorgegeben sind in der Maßnahme, eigentlich zu 90% zum Scheitern verurteilt. Das heißt also, da muss man gucken, geht es um das Konzept unterstützte Beschäftigung, Supported Employment, das ist richtig gut. Oder geht es um die Maßnahme der Arbeitsagentur zur unterstützten Beschäftigung, die man insbesondere für den Personenkreis, über den wir hier sprechen, getrost vergessen kann?
Ja, da haben wir jetzt einiges durchgekaut. Ich habe da, wie ich finde, ganz gute Links zu Informationen gefunden für all diese Maßnahmen. Das nennt sich REHADAT. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst.
Ja, kenne ich.
Das werde ich in den Shownotes, also in der Internetseite zu dieser Podcast-Folge, dann auch diese Links reinsetzen, wo man dann Informationen dann zu diesen verschiedenen Hilfen und Maßnahmen finden kann.
Also die REHADAT ist ist eine Datenbank mit vielen Inhalten, aber unter anderem kann ich auch alle Werkstätten dort finden, bundesweit nach Postleitzahlen sortiert und kann dann zum Beispiel auch gucken, weil die Arbeitsämter verweisen gerne auf die örtliche WFBM. Wenn die aber keine geeigneten Konzepte hat, dann lohnt es sich auch nochmal eine Tür weiter zu schauen. Und je nach Region gibt es oft mehrere Werkstätten, die auch gut erreichbar sind. Und wo man dann nochmal auch in die Verhandlung gehen kann, wer bietet eigentlich was.
Ja, so. Genau. Und die Links gibt es dann halt in den Shownotes. Ich kann auch schon mal die Internetadresse der Seite sagen. Das ist Chaos im Kopf, ein Wort.info/C29. Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Ich glaube, ja. Bin mir ziemlich sicher, 29. Ja, jetzt haben wir zu den Maßnahmen ja auch immer schon mal wieder zwischendurch Überlegungen gehabt, was denn, wie man Übergänge begleiten und gestalten kann für Menschen mit FASD. Was sind denn da so die wichtigsten Dinge, auf die man da achten sollte, wenn es um Übergang in Ausbildung und Beruf geht, was würdest du sagen?
Also ich glaube tatsächlich, das Wichtigste ist, ein Gegenüber zu finden, was sich entweder mit FASD schon beschäftigt hat oder zumindest bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen. Weil wir in den Systemen, wie überhaupt in der Gesellschaft, dieses Krankheitsbild eigentlich ja gar nicht präsent haben. Und viele Einrichtungen, die das seit 30, 40, 50 Jahren betreiben, immer natürlich auch Menschen mit FASD betreut haben, ohne es zu wissen. Aber in den Einrichtungen ist vielfach der Glaube, wir brauchen das nicht. Das funktioniert schon so, wie wir es können. Also ich glaube, wenn man jemanden findet, der bereit ist, sich damit zu befassen, hat man, glaube ich, schon die halbe Miete dort eingespielt. Und tatsächlich, es gibt ja viele Menschen, die da auch Fortbildung oder sowas in dem Bereich anbieten. Ich selber bin relativ aktiv im Bereich der Werkstätten auch. Allerdings muss ich zugeben, die Resonanz ist noch sehr überschaubar, weil, wie ich gerade sagte, viele sagen, ja, brauchen wir nicht, kennbar, oder ist wieder so eine Modediagnose. Also insofern, da wäre es hilfreich, jemanden zu finden. Dann, wenn wir von Werkstätten sprechen zum Beispiel, dann sollten wir ein System finden, was möglichst überschaubar ist, was nicht zu groß ist. Werkstätten sind manchmal sehr, sehr erschlagend für die Menschen. Das passende System, ich glaube, ich habe beim letzten Mal schon erzählt, dass es Werkstätten für geistig behinderte Menschen und Werkstätten für psychisch Erkrankte gibt. Diese Differenzierung sollte man in den Blick nehmen. beim Berufsbildungswerk ähnlich gucken, wer kennt sich aus, wer ist in ähnlichen Themenfeldern schon unterwegs, so dass man da einfach auch Personen findet, die sich, ja, die man auch greifbar machen kann, um die Übergänge gemeinsam zu gestalten und zu sagen, okay, die Werkstatt hat beispielsweise sogenannte Bildungsbegleiter. Im Berufsbildungswerk gibt es auch ähnliche Positionen. Und dort zu sagen, das sind vielleicht die, die auch Übergänge begleiten können. Weil ich glaube, es muss immer Personen geben, an die man es knüpfen kann, damit nicht heute Person A, morgen Person B, übermorgen Person C dort ist. Und jeder macht seine eigenen ganz neuen Erfahrungen und da ist relativ wenig Austausch untereinander. Also das wäre für mich so ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn ich von FASD spreche, dann insbesondere auch nochmal oft von der falschen, fehlerhaften Einschätzung nach dem Erstkontakt. Die jungen Menschen wirken ja oft super selbstständig, zumindest wenn man aus dem System der Eingliederungshilfe darauf schaut, dass ganz oft so die Frage kommt, gehört der hier eigentlich hin? Der müsste gar nicht in eine Werkstatt oder in ein Berufsbildungswerk oder Ähnliches. Der kann doch auf den ersten Arbeitsmarkt. Das denkt auch der Reha-Berater bei der Arbeitsagentur oft. Und an der Stelle fängt eigentlich das Leiden, so nenne ich es mal ganz bewusst, schon an, durch eine massive Überschätzung, die dann zu einer Überforderung führt und in ganz, ganz vielen Fällen, so habe ich es auch erlebt, zu Abbrüchen.
Ja, du sagtest auch, dass so das Menschenbild über FASD schon auch in der Eingliederungshilfe ein weiteres ist, als wir das häufig haben. Also häufig wird das ja sehr defizitorientiert gesehen, ne? Also wenn ich zum Beispiel auch an die Eingangstests bei der Berufsvorbereitungsphase denke, bei unserem Sohn, nur defizitorientiert, ne? Also wo man wahrscheinlich irgendwie was messen will mit Tests und dann eine Maßnahme hat und hinter wieder messen will, wie die Maßnahme gewirkt hat. So kommt mir das vor. So. Mhm. Aber überhaupt nicht so auf, ja, mal deutlich auf die Stärken fokussieren. So, ne?
Also das ist tatsächlich eine Möglichkeit, die ich insbesondere, vielleicht aber auch aufgrund meiner tieferen Kenntnis, in den Werkstätten sehe als Möglichkeit. Ja. Wie gesagt, die Bereitschaft muss da sein, das Auseinandersetzen muss da sein. Ansonsten hat sich gerade das Bild von Menschen mit Behinderung in den letzten 30, 40 Jahren sehr deutlich verändert. Ich nehme nur den Begriff Aktion Sorgenkind. Ja. Die älteren Zuhörer werden das noch kennen. Bis in die 90er Jahre hinein waren Menschen mit Behinderung Sorgenkinder. Und heute heißt das Ganze Aktion Mensch. Wir haben das Stichwort Inklusion und wir haben tatsächlich eine an Möglichkeiten orientierte Betrachtungsweise der Menschen. Möglichkeiten heißt immer auch, die Stärken in den Blick zu nehmen. Viele Konzepte stellen gerade dieses Ausprobieren in den Vordergrund, weil früher wurde gesagt, jemand, der diese oder jene Form von Behinderung hat, kann das und das nicht. Ganz banal, bei der Epilepsie durften bestimmte Dinge nicht gemacht werden. Da wurde die Freizeit begrenzt, weil derjenige nicht schwimmen gehen durfte und solche Dinge. Und heute ist man dort deutlich, ich sag's mal, risikofreudiger, aber einfach auch mehr Möglichkeiten dem Menschen geben. Und zu Schaden kommen kann ein Mensch in unserer Gesellschaft jederzeit, wenn ich alles, was an möglichen Schädigungen geschieht, von vornherein ausschließe. Dann begrenze ich natürlich auch das Leben ganz enorm. Und da ist die Eingliederungshilfe und da sind auch gerade die Werkstätten inzwischen wirklich Jahrzehnte weiter an der Stelle. Wir sind noch lange nicht inklusiv, gerade auch was die Werkstätten betrifft. Aber die Richtung an der Stelle, zu sagen, wir probieren mal etwas aus. Wir lassen auch jemanden mal scheitern, wenn er das für sich wichtig empfindet, zu sagen, ich möchte mit Kindern arbeiten, ja, dann soll er es halt mal ausprobieren und nicht von vornherein sagen, nee, das gibt's hier nicht, hier kannst du Montage machen und das war's.
Ja,
und
wichtig ist dann ja, dass er dann auch nicht fallen gelassen wird, also dann die Einrichtung verlassen muss, weil er gescheitert ist.
Genau, also das ist, ich habe gesagt, die Werkstatt ist das Unterste im System.
Ja.
Das hat aber auch den Charme, nenne ich es mal ganz bewusst, dass es keinen Ausschluss geben kann.
Ja.
Also im Grunde genommen ist eine Werkstattentlassung, die gibt es immer mal wieder. Ich würde aber sagen, der größte Teil dieser Entlassung ist unrechtmäßig. Das heißt, weil der Rechtsanspruch besteht ja fort. Das heißt, jemand, der heute aus der Werkstatt entlassen wird, kann morgen wieder einen Antrag stellen und sagen, ich will aufgenommen werden.
Mhm.
Und hat zumindest mal dann relativ, es gibt immer Einzelfälle, die man da betrachten muss, aber grundsätzlich, und wie du gerade schon sagst, das Menschenbild ist auch tatsächlich so, dass man sagt, okay, Misserfolge gehören zum Leben dazu. Die haben wir alle. Und jemanden in Watte zu packen und zu sagen, das darf der alles nicht, weil da ist man von weg. Leider ist der Verein FASD Deutschland da manchmal noch sehr viel restriktiver unterwegs. Das ist also auch etwas, was man im Blick halten muss in der Erwartungshaltung an Systeme.
Mhm.
Ja, weil die Erwartung an die Eingliederungshilfe oft ist, die Leute ja irgendwie in Sicherheit zu bringen vor der Gesellschaft, das kann die Eingliederungshilfe heute nicht mehr.
Mhm.
Vor 40 Jahren war das normal, da gab es einen Zaun um die Einrichtung, aber heute gibt es das nicht.
Ja, ich habe noch eine letzte Frage. Du bist bestimmt auch mal überrascht worden, wie sich eine anfangs schwierige Entwicklung und Erfahrung von Scheitern vielleicht in Ausbildung oder Beruf dann auch wieder gewendet, zum Guten gewendet haben. Fällt dir da ein Beispiel ein?
Ja, ich überlege gerade, mir fällt tatsächlich ein Beispiel ein, das ist schon lange vor meiner Zeit, bevor ich FASD kannte, wo ich aber heute tatsächlich sagen würde, ja, das war klassisch FASD. Eine Frau auch aus einer sehr problematischen Familie, mit einer eigenen Alkoholproblematik auch dabei. Aber deren Lebenstraum war tatsächlich die Arbeit mit Kindern im Kindergarten. Mhm. Und mit ganz, ganz vielen Hürden, Rückfällen, auch was das Thema Alkohol betraf, die ich der Frau gerne erspart hätte. Aber es ging nur über diesen Weg und am Ende hat sie tatsächlich in einem sehr begrenzten Stundenumfang heraus, aus der Werkstatt heraus, einen Außenarbeitsplatz in einem Kindergarten gehabt, wo sie wirklich ihre Wünsche und ihre Lebensträume, so kann man es wirklich nennen, verwirklichen konnte. Mit vielen Umwegen, mit vielen Hürden und Barrieren zwischendurch und oft der Sorge, das klappt nicht, aber am Ende durchaus erfolgreich.
Ja, danke. Danke an dich, Andreas, für dieses Gespräch. Es war mir eine Freude.
Mir auch wieder.
Tschüss.
Tschüss.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, Links und weitere Informationen findest du in den Shownotes zu dieser Episode. Chaos im Kopf, ein Wort.info/C29. chaosimkopf.info/C29. Falls du diesen Podcast unterstützen möchtest, spendier mir doch einen Kaffee. Einen Link zur Kaffeekasse findest du unter chaosimkopf.info/Kaffeekasse. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.